20. Mai. Mein lieber Max, ich fürchte, mein Wutbrief wird schon bei dir sein, wenn du dies hier liest. Es tut mir leid, dass ich so schnell geschossen habe. Die Karte, die du mir geschickt hast, ist das Gegenteil von herzlos und kindisch. Aber tatsächlich habe ich erst heute Morgen entdeckt, woher sie stammt. Ich frage dich nicht, warum du ausgerechnet eine Postkarte aus den Uffizien zur Hand hast. Gott ist ein Sammler. Zu meiner Entschuldigung kann ich nur anführen, dass Perugino für mich ein halbblinder Fleck ist. Außer, dass er mit Vorliebe heilige Sebastiane gemalt hat, fällt mir zu ihm nichts ein. Bei den Uffizien denke ich, nein, nicht an Botticelli, aber noch viel weniger an die endlosen Gänge im milden Heiligenschein. So wie meine Mutter denke ich an Caravaggio, an Gentileschi. Ich denke an das Haupt der Medusa, die Schlachtung Isaaks, Judith köpft Holofernes, an Bilder, auf denen sich die Angst, der Zorn, der Schmerz nicht himmelwärts lächeln, verklären, sondern dir ungezügelt entgegenschreien. Um der Wahrheit Genüge zu tun, meine Mutter hat vor allem Caravaggios Bacchus geliebt. Trotzdem hat sie mir, als sie mich zum ersten Mal in die Uffizien mitgeschleppt hat, im Museumsshop das Judith köpft Holofernes Plakat gekauft, das ich unbedingt haben wollte. Und irgendwie, glaube ich, war sie doch stolz, dass ich es in meinem Mädchenzimmer aufgehängt habe, auch wenn sie immer gesagt hat, kein Wunder, Liebes, dass du Albträume hast, vielleicht denkst du mal über ein anderes Bettplakat nach. Inzwischen habe ich begriffen, dass du mir nicht wahllos Trostkitsch ins Haus schickst, sondern mich wohl dezent darauf aufmerksam machen willst, dass ich mit Schreien und wütend keinen Zentimeter Abstand zwischen mich und meinen Schmerz bringe. Aber leider kann ich es nicht ändern. Ich schaue mir diese melancholische Maria mit ihrem elegischen Wonneproppen auf dem Schoß an, ich schaue mir den versonnenen, zu Boden blickenden Heiligen zu ihrer Linken an, ich schaue mir den entrückten, hier allerdings äußerst dezent, mit Pfeilen gespickten Sebastian zu ihrer Rechten an und ich empfinde nichts. Der Geist, die Haltung, die sich in diesem Gemälde ausdrücken, könnten mir fremder nicht sein. Bringe ein Kind zur Welt, von dem du weißt, dass sie es ans Kreuz nageln werden, lebe in Bettelarmut, lasse dich vom Pfeilen durchbohren, was soll's? Hauptsache, du trägst es mit Anmut und Würde, lieber Max. Ich weiß, du bildest dir viel darauf ein, der letzte wahre Stoiker zu sein. Aber das ist doch keine Antwort, mit der wir uns im 21. Jahrhundert zufrieden geben können. Es wollten sicher nicht einmal mehr die avancierten Menschen des 17. Jahrhunderts mit ihr zufrieden geben. Hätte Artemisia Gentileschi, nachdem ein Freund ihres Vaters sie vergewaltigt hatte, Bilder malen sollen, auf denen eine heilige Agatha ihre abgehackten Brüste dem Betrachter mit ergebenem Lächeln auf dem Silbertablett präsentiert, nach dem Motto, »Schaut her, was mir angetan wurde, aber das ist ja noch kein Grund, aus der Haut zu fahren.« Nein, sie wollte Judith malen, die Furie Judith, wie sie Holofernes köpft, wie sie zusammen mit ihrer Dienerin den Mann aufs Bett drückt, wie das Blut aus seinem Du kannst den Rotstift liegen lassen, ich merke selbst, wie in meinen letzten Sätzen die Hilfsverben durcheinander purzeln können, wollen, sollen. Womöglich hätte Gentileschi Bilder von wundersam in sich ruhenden Märtyrerinnen malen können, aber offensichtlich wollte sie nicht. Und hätte sie es wirklich sollen? Man muss schon ein gesteigertes Maß an Wirklichkeitsverachtung mitbringen, um diese Frage mit Ja zu beantworten. Wer das Leid, das in dieser Welt geschieht, an sich abperlen lässt, der gibt zu, dass er vor dem Leid kapituliert hat. Steckt nicht in jedem dieser traumverlorenen Märtyrer ein Verräter, weil er aufgehört hat, gegen das Leid in der Welt zu rebellieren? Glaubst du, der Mensch hatte eine einzige Krankheit besiegt, ein einziges Unrecht beseitigt, wenn er sich mit dem Leid in der Welt milde lächelnd arrangiert hätte? Nicht die Gelassenheitsapostel, nicht die Unerschütterlichen, sondern die Verzweifelten, die Zornigen sind das Salz der Erde. Und du fragst mich, ob ich bei Trost bin? Natürlich habe ich begriffen, welche Denkübung du in diese Frage verpackst. Du willst mir nahelegen, dass ich den Verstand verliere, wenn ich nicht zu Trost komme. Ich verspreche dir, Ich werde über den möglicherweise bestehenden, möglicherweise von der deutschen Sprache bloß herbeigeraunten Zusammenhang zwischen Trost und Verstand nachdenken. Aber zunächst erlaube mir die Gegenfrage. Warum sollte ich bei Trost sein? Ich bin sicher, du kennst den Goethe-Satz, dass es Fälle gibt, wo jeder Trost niederträchtig und Verzweiflung Pflicht ist. Aus diesem Satz spricht der aufrechte Mensch, spricht Faust, spricht Prometheus, sprechen die Städtebauer, Landgewinner, Revoluzer, Ärzte, Forscher, Erfinder, Weltumsegler. Aus diesem Satz sprechen alle, die das Wort Schicksal für eine lasche Abfindungsformel halten. Hals spritzt,